Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, Elsbeth.
Wir plaudern weiter.
So ist es.
Es war ein ziemlich spannendes Thema. Für das Leben lernen wir. Wir lernen leben. Und dann höre ich auf der anderen Seite so viele Menschen in meinem Umfeld und auch was ich lese. Also für das Leben habe ich aber in der Schule eigentlich nichts gelernt.
Okay.
Jetzt denke ich mir, es wird halt ein bisschen mehr jetzt um Schule gehen, aber ich möchte der Sache schon einmal nachgehen. Was lernen wir eigentlich in der Schule für das Leben? Und ich frage dich, was hast du für das Leben zum Beispiel in der Schule gelernt?
Also die klare Antwort, wenn man jetzt von der Volksschule ausgeht, ist natürlich klar, dass man die Buchstaben des Schreiben lernt, dass man die die Zahlen, das Rechnen lernt. Ich fand es lustig und das ist mir in Erinnerung, meine Oma, meine Großmutter, die mich sehr gefördert hat und sehr unterstützt hat. Und ich weiß nicht mehr, es war in der Volksschule irgendwann und ich war in den Ferien bei ihr und sie war einfach vollkommen erschüttert, dass ich beim Rechnen das und das noch nicht genau konnte. Aber es ist mir bis heute bewusst, dass ich es da logischerweise gelernt habe. Was habe ich in der Schule fürs Leben gelernt? Also erstens würde ich die Frage schon damit beantworten, dass ich Grundlegendes tatsächlich in der Schule gelernt habe. Also ich würde diese Frage anders beantworten. Aber ich habe sehr, sehr viel mehr, okay, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass es mit der Schule nicht zu Ende war und ich dann noch viel, viel mehr später gelernt habe. Mhm. Aber was ich gemeint habe jetzt gerade mit der Volksschule, mit dem Schreiben und Rechnen, was wir so plakativ wissen und wo wir das klar so festmachen können, die Grundbasis habe ich in der Schule gelernt. Und natürlich dann im Gymnasium hat sich das durch die unterschiedlichen Fächer und durch gewisse Fachbildung, Vermittlung erweitert.
War es auch eine Qual für dich manchmal?
Oder die Schule?
Ja.
Ja, natürlich. Also ich war ein sehr bemühter Schüler, aber ich habe schon meine Schwierigkeiten gehabt. Da kann ich natürlich sagen, okay, vielleicht was an gewissen Defiziten, auch in der Förderung, ja, oder was halt dann grundgelegt ist. Also ich denke zum Beispiel, finde ich auch ganz lustig, also die Basis in den ersten Jahren Englisch zu lernen, war eine blutjunge Lehrerin, also die ist jetzt nicht an allem schuld, so meine ich es nicht, aber wir haben da Basis an Grammatik gelernt, aber null an Sprechen. Und das hat sich dann einfach fortgeführt, dass ich damit ein Riesenproblem hatte, dass ich Grammatik verstanden habe, aber es wurde dann in der Gymnasium-Oberstufe zu einem Drama und einer Qual für mich, Englisch, weil die Sprachkompetenz, die Sprechkompetenz dann eher unterentwickelt war und ich da sehr drunter gelitten habe und gemerkt habe, dass dann Englisch schwierig war. Und jetzt sage ich eben, was dann weiterging. Ich habe dann ja später durch meinen Beruf, einen internationalen Beruf, ja fast zu 3/4 meiner Berufstätigkeit, meiner Arbeitstätigkeit auf Englisch gehabt und war ja auch viel im Ausland und habe davon eigentlich ja total profitiert und da dann Englisch gelernt und auch sprechen gelernt und liebe diese Sprache und fühle mich da auch, ich bin natürlich kein Native Speaker, aber ich fühle mich zu Hause, Und ich schmunzle heute selber darüber, dass die Basis, die ich da in der Schule gelernt habe von Englisch, nicht sehr viel zu tun hat mit dem, wie ich heute Englisch spreche. Aber ich habe natürlich die Grammatik und die Basis gelernt, die notwendig ist zu dem, was ich heute mit diesem Handwerkszeug habe.
Ja, ich höre das interessiert, was du da sagst. Denk mir natürlich, jetzt hat er 8 Jahre Englisch gehabt in der Schule und eigentlich erst nachher hat er wirklich Englisch gelernt. Ja, weil eigentlich stellt er das vor, diese vielen, vielen Stunden, das kann ja keine Volkshochschule oder wo immer du eine Sprache lernst, auch auf der Uni nicht, so eine intensive Möglichkeit bieten, jede Woche 3 und am Anfang sogar 4 Englischstunden pro Woche und das 8 Jahre lang und wie wenig dann herauskommt. Also da muss ich sagen, da haben ja dann die Schüler ja doch wieder irgendwie recht. Ich meine, ja, ich weiß nicht.
Aber ich glaube, Entschuldigung, kurzer Einwurf, ich glaube und ich hoffe, dass sich viel geändert hat. Also es ist, das beobachte ich von außen, dass Sprachenunterrichten eine neue Dynamik gekriegt hat. Ich glaube, dass es früher, manchmal hat, es haben natürlich damals auch LehrerInnen unterrichtet, die gar nicht so, die nicht selber Auslandserfahrung hatten. Das heißt einmal, die Sprache, die sie unterrichten, vielleicht auch selber im Ausland angewendet. Und da hat sich schon, glaube ich, vom Level her sehr, sehr viel geändert. Und Speaking und Listening ist heute eine schon beim Sprachenlernen eine ganz wesentliche Kompetenz.
Also in Englisch hat sich da sicher viel verändert, nicht zuletzt deshalb, weil in England selber die sozusagen Englisch als Sprache in allen europäischen Ländern, also da haben die sehr viel daran gearbeitet und haben das auch in unzähligen Kursen europaweit, also über Europa hinaus weiß ich es nicht, ich weiß es nur innerhalb von Europa, sehr viel dazu beigetragen, dass der Englischunterricht auf ein spannenderes Niveau gehoben worden. Also Englischlehrer haben viele Methoden gelernt und auch ein bisschen gelernt, die Kirche im Dorf zu lassen.
Und es wurde natürlich Englisch zu der Sprache in der EU oder überhaupt in der Welt und international, mit der man sich verständigen kann, also eine wesentliche Universal-Basissprache. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen. Aber ich wollte jetzt das nur als Beispiel.
Genau, es war nur ein Beispiel. Fixieren, wobei ich noch meine Klasse zitieren möchte, die waren eine Woche Sprachferien in Cambridge und dann sind sie zurückgekommen und haben es zu mir gesagt, Cossi, ich sage Ihnen was, wir sagen Ihnen was, wir können besser Englisch als die Einheimischen. Weil sie natürlich viel besser waren in Grammatik.
Ja,
Und das ist ja auch im Deutschunterricht oft dasselbe. Ja, es schreiben sich manche Didaktiker die Finger wund darüber, dass wie wenig Grammatikunterricht bringt und dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man im Deutschunterricht, wo es um so viel mehr geht als das korrekte Sprechen, wo es geht um Texte, die man unterscheiden können muss, seriöse und unseriöse, dass man sprechen können sollte vor anderen Menschen, dass man seine Stimme erheben können sollte, dass man argumentieren lernen sollte. Und es ist natürlich ein leichtes, sich auf Grammatik zu beschränken, aber es bringt nichts. Das heißt, die lernen durch, für, gegen, ohne und wieder sind die Vorwörter, die den vierten Fall verlangen. Aber eine andere Gehirnhälfte wird bedient, wenn sie dann selber schreiben, dann sagen sie wieder ohne die Frau. Nein, ohne ist richtig, ohne der Frau, zum Beispiel oder so.
Ja, aber Elsbeth,
es geht allgemein.
Aber die Fragestellung, die du eingebracht hast ganz am Anfang, die Frage, hat man in der Schule wirklich fürs Leben gelernt? Ich muss dir ja auch die Frage stellen.
Ja.
Du hast noch ein bisschen einen Vorsprung, weil du wenige Jährchen vor mir deine Schulzeit hattest, aber mit dem dann ja dem anderen Aspekt, dass du über mehrere Jahrzehnte Jahr selber in der Schule das dann vermittelt hast, also eigentlich dafür gesorgt hast, dass es dieses schlimme Urteil in der Schule, habe ich eigentlich nichts fürs Leben gelernt, eben nicht gesagt werden kann. Aber jetzt mal vielleicht zurück noch zur ersten Frage.
Naja, was habe ich fürs Leben gelernt in der Schule? Ich gehöre ja auch zu den aus kleinbürgerlicher Welt stammenden Kindern, die halt auch auserwählt wurden. Ich durfte ins Gymnasium gehen. Ich musste kämpfen mit meinem Vater, weil der noch meinte, bei einem Mädchen sei das nicht nötig. Also da komme ich her, eigentlich aus dieser Welt. Ich habe gelernt, dass ich klug bin, aber das haben sie jeden Elternsprechtag zu meinem Vater gesagt, klug, gescheit, aber sie führt sich auf. Also ich habe so ein bisschen auch Widerstand gelernt. Oder
hast du es gelernt oder warst du von Haus aus die Querulantin?
Ja, vielleicht. Nein, ich war keine Querulantin, aber ich habe nicht lernen dürfen, darum habe ich das später als Lehrerin so gefördert. Ich habe nicht lernen dürfen, meine eigenen Gedanken auch zu formulieren. Oder ich war immer so manchmal beseelt von dem, worum es da ging, aber ich musste das halt dann mit meinen Freundinnen besprechen oder Briefe schreiben oder so. Und inzwischen ist das da vorne weitergegangen. Das habe ich mir dann schon irgendwie wieder besorgt. Und was mich, wenn wir jetzt schon beim Schimpfen sind, habe ich leider gelernt, dass ich körperlich zu schwach bin. Ja? Also ich habe, wie soll ich das ausdrücken? Ich hatte einen behinderten Vater und ich wurde sportlich überhaupt nicht gefördert. Ich musste zwar dieses Kleinkinderturnen gehen, aber das war so, da haben wir immer begonnen mit einem, wir beginnen unsere Turnstunde mit einem kräftigen Gut, Heil, haben wir alle geschrien. Ist meinen Eltern nicht aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Aber ich war jetzt eine sehr gute Schülerin, hatte also lauter sehr gut und in Turnen einen Dreier. Weil ich musste auf die Stange hochkommen für einen Zweier. Das habe ich erst nach 2 Jahren geschafft. Und später brauchte ich den Felgeaufschwung für einen Zweier oder für einen Einser, den Felgeaufschwung. Den habe ich eigentlich nie geschafft, aber das hat mir schon sehr geschadet. Also fürs Leben habe ich dann später, erst viel später gelernt, wie ich es eigentlich liebe, mich zu bewegen, wie ich den Wind möchte in meinen Haaren, wenn ich draußen bin, wie ich gerne laufe, wie ich gerne schwimme. Aber das ist mir die Schule schuldig geblieben. Ja? Ich hatte halt dann alle 2 Wochen die Regel und musste dann nicht mitturnen. So halt, habe ich gesagt. Also das war so ein Manko für mich. Und ich hatte meinen Gerald Hellebrand in Musik. Und wenn der hereingekommen ist, dann haben wir schon gesagt, bitte singen, bitte singen. Und er ist nie mit seinem Stoff fertig geworden. Aber wir haben, nicht nur ich ganz besonders, so eine Liebe zur Musik entwickelt und zu dem selber musizieren und zu dem Musikantischen. Und habe sicher deswegen Musik studiert. Also da habe ich wirklich fürs Leben was gelernt und war dann auch so eine Lehrerin. Also bei mir war das Schönste, wenn sie aus dem Musikzimmer die Stiegen hinunter singend gegangen sind. Da bin ich heute noch gerührt, weil das war so das, was ich in der Schule so als positiv gespürt habe schon. Also das habe ich in der Schule gelernt. Sonst habe ich halt getan und ich habe ganz viel gelesen. Ich war immer stolz, wenn ich meinem Deutschlehrer eine 3-seitige Literaturliste vorzeigen konnte, aber das ist trotzdem nicht wirklich vorgekommen dann im Unterricht.
Aber trotzdem, eben wenn du es gerade ansprichst, Deutsch, du hast ja neben Musik, bist du auch Germanistin dann geworden. Ja. Also um jetzt eben auch ein Fach anzusprechen, eben Deutsch, hast du durch deinen eigenen Deutschunterricht genügend fürs Leben gelernt Und du weißt es ja dann, wie es eigentlich geht, weil du es dann selber unterrichtet hast.
Ja, das ist sehr viel meine eigene Erfahrung. Da habe ich gelernt, weil ich mir oft gedacht habe, wo habe ich mein Wissen her oder mein Verständnis her? Und ich glaube, ich bin eine, die gebildet wurde von der Literatur. Nicht so von der Schule, sondern von der Literatur. Ich habe unglaublich viel gelesen. Also schon mit 13 Jahren habe ich auch Camus und Sartre gelesen und moderne Dramen und jede Woche mindestens 3 Bücher. Das ist so mein hauptsächlicher Bildungserwerb. Und das hat sich dann natürlich zugefüttert durch die Didaktik, weil Deutsch ist ja dann irgendwie insofern mein Hauptfach geworden, als Musik mit dem Älterwerden ich da ein bisschen ausgestiegen bin aus der neuen Musik. Ja, also spätestens mit Britney Spears hatte ich keine Lust mehr, mich zu beschäftigen. Also da habe ich dann Angst gehabt, ich werde altmodisch. Ja, also Deutsch wurde dann wirklich mein Schwerpunktfach, auch von der Reflexion her und von den Methoden und von der Didaktik.
Moment, also du sagst, du hast durch das viele Lesen, durch deine als Leseratte, also alles, was du da aufgesagt hast, bist du dann auch eine, die dann sagt, ja, aber in der Schule habe ich nicht fürs Leben gelernt?
Ein bisschen schon.
Oho,
Muss
also.
ich ehrlich sagen. Naja, ich habe schon gelernt. Ja. Natürlich habe ich auch fürs Leben gelernt, weil ich natürlich bei Trivial Pursuit das, was ich weiß über Chemie und Physik, das weiß ich halt noch aus der Schulzeit,
Ja.
weil ich es halt gestrebert habe. Aber wenn ich sage, was habe ich fürs Leben gelernt, dann ist das nicht allzu viel in der Schule. Dann sind das eher diese anderen Kompetenzen. Ich habe gelernt, mich für meine, weil ich auch gescheit war, bin ich halt, ohne dass die Freundin das wollte, übergriffig mit ihrem Heft hinaus zum Lehrer und habe gesagt, das ist kein Genüge, schauen Sie, und so. Also ich habe gelernt, irgendwie meine soziale Ader einzusetzen. Ich habe gelernt, mit den Buben umzugehen, so ein bisschen, oder die Problematik zu erkennen. Ja, diese Dinge habe ich halt so gelernt. Aber so wirklich, wir haben sehr viele Gedichte gemacht, meine Freundin und ich, über die Lehrer. So dick und fett, so wandelt er durchs Leben. Dummheit ist sein ganzes Streben. Über einen Lehrer, das kann ich heute noch aufsagen. Und wir haben Theaterstücke geschrieben für die Skikurse. Das habe ich schon so auch für das Leben gelernt. Es ging halt sehr stark bei mir in die geisteswissenschaftliche Richtung. Und heute fehlt mir ein bisschen so die Begeisterung für die Naturwissenschaft und die Technik. Ich nehme sie zur Kenntnis, ich möchte auch einiges wissen,
Aber
aber
das ist
die.
ein Riesenfeld. Also ich merke da dann schon, dass in den Naturwissenschaften, also da gibt es extrem viel zu entdecken, also wirklich dann Detailfragen und so weiter. Aber wie du jetzt das beschrieben hast, kam in mir ein Gedanke hoch, wo ich schon sage, also rein alleine von der Struktur der Schule, eben, wie du das vorher gesagt hast, 9 Jahre, im Englisch so und so viele Stunden. Ich finde es einen Wert, dass man als junger Mensch, Schulpflicht ab 6 Jahren, dann eben 9 Jahre Schulpflicht oder wenn man dann fortsetzt bis 18, dass in unserer menschlichen Entwicklung es klar ist, dass wir die Errungenschaft, und natürlich ist es auch die Pflicht, aber Lernen als Schule haben.
Ja, da bin ich ganz auf deiner
Und
Seite.
ich bin einfach grundsätzlich fasziniert, denn viel, viel später als Erwachsener, wie zeigt sich dann Lernen? Und da muss ich sagen, diese Selbstverständlichkeit, dass ich als Schülerin, als Schüler in der Klasse sitze und einfach meine, sagt man dann oft den Kindern, es ist dein Beruf, du bist Schüler oder Schülerin. Also ich finde es schon wichtig, dass im Leben diese doch lange Phase ist, die dafür reserviert ist, dass ich da die Pflicht, aber auch die Möglichkeit und vor allem die Möglichkeit dreifach unterstrichen habe, das ist, da kann ich lernen. Wie das dann natürlich im Einzelnen ausschaut und wie es vermittelt wird und ob ich das Glück habe, dann LehrerInnen mit Methodenvielfalt und zu haben, das ist dann eine andere Frage. Aber ich bin schon fasziniert von dieser Errungenschaft der Bildung und die schafft schon eine wesentliche Basis fürs Leben.
Ja, Benedikt, ich gebe dir recht. Ich habe mein Leben lang gerne gelernt und ich habe auch Schule. Ich war immer mit Begeisterung Lehrerin dann auch später, weil ich Schule als einen Lernort, als so eine große Chance immer gesehen habe. Aber er ist es halt viel zu wenig. Es geht ja um einen Abgleich, dass diese Errungenschaft, die wir uns auch leisten, dass wir unter Umständen, es werden ja immer mehr, die Matura machen, also so viele Jahre, also 12 Jahre lang, unseren jungen Menschen schenken als Gesellschaft, wo sie nicht harte Arbeit verrichten müssen, sondern in die Schule gehen können. Und auf der anderen Seite, dass sie dann sagen, aber eigentlich habe ich nichts gelernt. Also das schmerzt mich und da gebe ich natürlich zum Teil auch den Schülerinnen recht und den Schülern. Ich habe auch sehr viel mich damit beschäftigt und vieles getan, gemacht, Ausbildungen und Bücher gelesen zu dem Thema, wie kann Schule sein, dass Schülerinnen und Schüler selber für sich das Gefühl haben, gut, dass ich dahin gehe.
Aber das stellt ja auch die Frage der Erwartung. Also wenn ich kritisch hinterfrage, ich habe nicht ausreichendes gelernt in der Schule, was ich dann brauche, dann ist auch die Frage der Erwartung. Also wie würdest du beschreiben, was wäre für dich, was wären die Normen, was wären die Ziele, was wären die Kernkompetenzen? Okay, die sehen wir, da haben wir schon auch gesprochen,
Ja.
stehen ja eh brav in den Lehrplänen drinnen. Aber was macht für mich, für dich das aus?
Also für mich wäre das Wichtigste, und das ist wirklich unabhängig vom Stoff und unabhängig davon, ob ich da eine Neigung dazu habe oder nicht, ja, weil man ja oft sagt, ich mag einfach Mathematik nicht und daher bin ich da schlecht und aus, ja. Aber ich würde verlangen, von jeder einzelnen Lehrerin und jedem einzelnen Lehrer, dass sie durch die guten Aufgaben, die sie stellen, durch die Fragen, die sie auch sich beantworten lassen von den jungen Menschen, es so weit bringen, dass die Schülerinnen und Schüler die Kernidee dessen, was sie da lernen und warum sie es lernen, auch erkennen können. Und ich finde, weil du zuerst Englisch gesagt hast, und das kann man ja auch auf andere Fächer umlegen, ja, wenn ich niemals überlegen kann als Schülerin, weil ich das nie gefragt werde, was ich für einen Vorteil und auch von mir aus Nachteil, ich sage immer Chancen und Gefahren, ja, davon habe, wenn ich jetzt eine Fremdsprache lerne.
Aber auch in anderen Fächern.
In allen Fächern, ich muss erkennen mit 6, 7, 8, 9, 10, 18, ja, erkennen, was tue ich hier und wozu.
Ich glaube, dass die Frage viel zu selten gestellt wird und
Ja.
noch viel weniger beantwortet wird. Und das ist ja oft das Leid der Schüler. Also
Ja, um
wenn
das
Schüler
geht's.
beklagen bei ihren Eltern, mich freut es nicht, und das ist ja auch oft so eine Frage,
Ja.
gehst du gerne in die Schule und was macht dir besonders Spaß? Ja? Aber auch diese Pflicht, diese Schulpflicht und die Pflicht in der Klasse zu sitzen, natürlich jeder Tag ist nicht gleich, aber auch das Verstehen, warum mache ich das? Was ist der Mehrwert? Was ist der Zweck? Okay, wenn ich jetzt eine Lektion Vokabel lerne, dann mache ich es an einzelnen Wörtern auf und der Vokabeltest, okay, den muss ich halt dann bestehen. Und ich kann gar noch nicht ermessen, dass dieses eine Vokabel ich vielleicht dann in 20, 30 Jahren erst einmal brauche. Aber,
ja.
aber das ist schon so der Punkt, wer erklärt mir, und vielleicht macht das auch diese Freude an der Schule auch aus, oder Freude auch am Lernen, dieses Gefühl, was ist der Sinn
dahinter? Was mache ich? Ja, bitte, der uralte Klafki, der hat das genannt, das Elementare. In jedem Fach. Und das hat nicht direkt mit dem Fach was zu tun. Ja, das ist einfach das Elementare, dass ich zum Beispiel eine Gleichung lösen kann. Was ist da an Elementarem dahinter? Ja, nicht nur, dass ich, wenn da ein Plus ist, dann muss ich da auch ein Plus machen und dann muss ich das Minus. Und sagen Sie mir, haben Sie zu mir gesagt, muss ich da mal oder dividiert, mehr brauche ich nicht wissen. Das ist hohl, da lernt man nichts. Ja, ich muss das Elementare wissen, beziehungsweise die in den USA, die ja auch dieselben westlichen Probleme haben wie wir, da sagt der George Betts, der daran forscht, alles, was wir lernen, braucht the big idea im Hintergrund. Ja. Und wenn das da ist, ist das ein anderes Arbeiten. Und wenn sie es nicht wissen, dann muss ich halt wieder nachfragen und sagen, wo könnte, ich meine, wenn 20 Kinder eine Antwort suchen, was könnte der Vorteil sein, wenn ich jetzt über alle Kontinente Grundkenntnisse habe? Was könnte da der Vorteil sein? Und dann denken 20 Kinder darüber nach und bringen mir dann ihre kindlichen Vorstellungen, wozu das gut ist, dann habe ich immerhin schon ein Sammelsurium an Ideen. Weil wenn es ich erkläre, weißt du, Benedikt, auch wenn ich es gut erklären könnte, ist das zu wenig.
Ja.
Und jetzt möchte ich noch unbedingt dazu sagen, ich rede nicht einen blanken Utilitarismus, das Wort. Ja? Also das sagen ja oft Leute, wozu, Schülerinnen auch, wozu brauche ich denn das? Ja, ich werde nie Mathematiklehrerin. Wozu brauche ich das, dass da die Koordinate ist und da habe ich eine Kurve und die Kurve muss sich jetzt so schnell um die Koordinate drehen, dass eine Vase entsteht und das muss ich mittels Integral ausrechnen. Da fallen uns die Leute durch bei der Matura und sie wissen noch trotzdem nicht, was lerne ich denn da mit diesem Integral? Zeug, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht bis heute. Ich habe meinen mathematischen Mann schon ein paar Mal gefragt, kannst du mir die Kernidee sagen, warum ich mich mit Differentialrechnung beschäftigen musste? Und so richtig erklären hat er mir es auch nicht können, ja. Also das verlange ich einfach von Lehrenden, dass sie das herausfinden. Und das hat eben höhere Gründe oder tiefere. Meinetwegen, wenn ich jetzt als Deutschlehrerin wieder sagen darf, wozu brauche ich in meinem Leben ein Rilke-Gedicht? Ja, also das hat nicht die Kernidee, dass ich mich mit Rilke-Gedichten beschäftige, hängt nicht zusammen, weil das könntest du einmal brauchen, wenn du vielleicht eine Lehrerin wirst. Oder wenn du einmal Mutter wirst und dein Kind muss den Panther interpretieren, dann weißt du es schon. Na, ich muss herausfinden, was bringt mir das? Als ich jetzt als 16-Jährige lese jetzt den Panther. Wo sagt man das? Gibt es da ein Bild, das mich anspricht in diesem Gedicht? Was habe ich davon? Was hat mir dieser Dichter da geschenkt? Für mich und für mein Leben? Ja, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist's, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Ja, so fühle ich mich auch manchmal, zum Beispiel. Ja, ich kriege da direkt Anslaut, weil ich mich immer wieder hineinsteigern kann in sowas. Aber das war so auch die Grundlage von meinem Unterricht. Dass sie selber herausgefunden haben, was bewegt mich denn da? Oder diese Ohre der Goethe, wenn der sagt, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Boah, was heißt denn das? Ist das dumm für mich? Oder so, weißt du?
Aber ich hab ja ein Lebensmotto ist zu weit gegriffen, aber so eine Überzeugung bei der Frage, brauche ich das?
Ja.
Ja, soll ich das tun, weil es mir nützt, weil ich es brauche? Da ist ja mal die Grundfrage dahinter. Aus der heutigen Sicht weiß ich ja oft nicht, ob ich das einmal brauche.
Ja.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich ja nicht in die Zukunft schauen kann. Ja? Also wenn jetzt Mathematik, wenn ich in der Schule bin und ich Mathematik lernen soll oder Physik und sage, ich werde ja nie Physiker oder werde nie Mathematiker.
Wer weiß.
Wer weiß, ja. So kann man natürlich argumentieren. Aber so dieser Grundsatz, wo ich mir oft denke, im Gegensatz zur Frage, brauche ich das, nützt mir das, würde ich die Fragestellung umdrehen und würde sagen, kann ich darauf verzichten? Kann ich mir leisten, es nicht zu brauchen?
Das ist ein schöner Ansatz, ja.
Weil das, ich glaube, beim Fragen Wissen und Lernen, also diese Entscheidung, muss ich das lernen? Nützt es mir was? Brauche ich das? Und ich sage dazu, wir sind ja mehr oder weniger grundsätzlich ja doch faul. Also wir wollen ja doch eher manchmal die gemütliche Seite. Wer macht denn, wenn er nicht jetzt unbedingt ein Talent oder diese Dynamik hat, weil er es braucht, aber die Motivation, natürlich haben wir Ehrgeiz, also ich möchte es nicht in Abrede stellen, aber was Lernen anlangt, ist ja dann oft die Tortur und deswegen ist er etwas zurückhaltend. Du wirst jetzt gleich widersprechen, das ist auch gut. Aber was ich damit meine ist, wir können oft gar nicht ermessen, wo das Potenzial dieses Lernens ist für die Zukunft.
Ja, das stimmt. Und trotzdem aber verlange ich von der Schule, dass eine Kernidee von dem da ist. Sozusagen bei allem, was wir tun, warum zahlt es sich aus für mich als Frau, als Europäerin, als Staatsbürgerin, als mich mit dem zu beschäftigen.
Das ich sehe da gar keinen auszahlen. Widerspruch.
Nein.
Ja.
Aber das brauche ich und das verlange ich von Schule. Und die Argumentation, ich brauche es für die Matura, ist für mich zu seicht.
Ah, furchtbar.
Ja, weil es fördert nur, dass du, was der Lehrer sagt, damit du ein Maturazeugnis kriegst und dann fängt erst das Leben an. Das Leben muss... Das sind wertvolle 6, 7, 8, je nachdem, wie viel man noch lernt, Stunden am Tag. Das möchte ich jungen Menschen nicht antun, dass die Zeit verbringen mit was sinnlos ist, was sie halt irgendwie wiederkäuen bei irgendeiner Prüfung und nicht das Gefühl haben, das nützt mir.
So, das ist genau der Punkt. Und wenn ich meine Schulerfahrung reflektiere, dann erstens muss ich sagen, ich glaube, es ist das Manko da passiert, dass wir eben nicht vermittelt worden ist. Wo ist der Sinn? Warum? Und unterstützt worden ist, das zu reflektieren. Und das zweite damit verbundene Gefühl ist, zu meiner Schulerfahrung, dass ich auch sehr darunter gelitten habe, dass es eine gewisse Norm ist. Was meine ich damit? Dass eigentlich nie jemand gefragt hat oder geschaut hat, auch individuell gefördert. Also ich habe nie mir leicht getan, in Dingen auswendig zu lernen.
Genau.
Und das Schulsystem besteht aber, und zumindest zu meiner Zeit, das ist meine Schulerfahrung,
hat
bestand
immer noch viel zu viel heute.
Bestand aus auswendig lernen, bei der Fakten, bei der Wissensvermittlung, geht es auch um auswendig lernen, nämlich dann das zu replizieren, was der Lehrer oder die Lehrerin vorher doziert hat, dann wiederzugeben und im besten möglichst 1:1, weil dann ist es noch viel besser. Aber es geht nicht darum, und das sehe ich als das Negative meiner Schulerfahrung und deswegen würde ich diesbezüglich sagen, das ist das Manko auch für, was ich nicht fürs Leben gelernt habe, auch tatsächlich die Reflexion
Genau.
oder auch gefördert zu werden, dass mich, so wie die Elsbeth, wie du SchülerInnen dann fragst, und wie siehst du das oder was gibt dir das, was bringt dir das?
Ja.
Natürlich ist das bei Gedichten gefragt worden, aber ich
Perfekt.
würde es
Insgesamt.
Überschrift über meine Schulerfahrung schreiben, okay, erfüllen von den Vorgaben.
Du bist nicht gefragt
Ich bin
worden.
nicht gefragt worden und
Ja.
ich fühle mich auch, ich glaube, ich bin auch nicht gefördert worden.
Ja. Darum geht's und das haben wir ja auch schon öfter, habe ich mich das gefragt, weil ich mich das ständig frage, warum sich da nichts ändert. Ja, weil man doch sieht, ich habe es ja 100 Mal mit eigenen Augen gesehen, was es macht, auch bei den eigenen Kindern, was es macht, wenn sie selbstständig, wenn sie gefragt sind und sie selber etwas arbeiten. Selber, wenn ihre Gedanken gefragt sind. Also ich habe 3 Kinder und keines der 3 hat mir die Freude gemacht, einmal von der Schule nach Hause zu kommen und auf meine Frage hin, was war in der Schule, wie war es, zu sagen, wow, Mama, stell dir vor, ich habe heute erfahren, was weiß ich von der, wie heißt das, von der Erdverschiebung, von der Wegener, die Kontinentalverschiebung. Stell dir vor, die Erde ist in Bewegung, ich wusste das nicht und dödödödö. Niemals, bei 3 Kindern kein einziges Mal.
Ernsthaft?
Ja, aber wenn es dann hieß, ah, ich treffe mich heute mit dem Walter, weil wir machen über Peking ein Referat, ja. Und da haben sie gesucht und kopiert und im Atlas geschaut und stundenlang. Also gib ihnen selber zu tun. Das ist einfach ganz wichtig. Und die Lehrer haben oft das Gefühl, wie ich herausgefunden habe in meinen Seminaren, wenn Schüler selber was tun, dann muss man immer noch nachbessern, weil sie machen es nicht gescheit. Besser ist, ich sag's.
Weil ich der Einzige oder die Einzige bin, die es richtig sagt.
Ja, aber natürlich, wenn Lehrer glauben, Gruppenarbeit ist, dass sie den Stoff der nächsten 3 Monate aus dem Buch in 20 Teile aufteilen und jedes Kind kriegt dann einen Teil und dann wird der Stoff zusammengetragen als kleine Referate. Das muss scheitern. Weil natürlich nur ich, das stimmt ja, ich bin ausgebildet, ich liebe mein Fach und ich weiß, was wichtig ist. Ja, und brauche mich nicht dann ärgern über das, was Schülerinnen an Stoffvermittlung sagen. Das ist kein Gruppenarbeitsthema, die Stoffvermittlung. Aber es ist ein Gruppenarbeitsthema, was suchst du dir aus, wenn wir jetzt über von mir aus Norwegen oder über die nordischen Staaten etwas gelernt haben, welche Stadt würde dich reizen, dass du dich mit der genauer beschäftigst und uns dann erzählst, was du dort besichtigen würdest oder was dir dort gefällt. Ja? Oder was möchtest du wissen von dieser Stadt oder diesem Land oder so. Das ist ein gutes Thema für selbstständige Arbeit. Aber nicht das Dahergescheideln auf kognitiver Basis, wie es eh der Lehrer tut.
Ich übersetze gerade ein bisschen, also
Ja.
nein, für mich jetzt
Ja.
im Nachvollziehen, aber das stimmt, im Geografieunterricht bin ich zum Beispiel, habe ich nie die Aufgabe bekommen, stell dir vor, du reist jetzt nach Helsinki. Was musst du über die Stadt, über das Land, über die Menschen dort
Was
wissen?
willst du wissen?
Was
Ja?
willst du wissen?
Ja.
Das ist Aufgabe. Also dieser Ansatz, den du jetzt da
Ja.
gerade vermittelst und für den du stehst, ja, der ist mir so eigentlich nie gestellt worden.
Ja, darum ist es ja sozusagen die andere Seite des Flusses. Wenn ich Englischlehrerinnen, also in meinen Seminaren, sage, gut, Sie wollen die Fragewörter, wollen Sie jetzt durchmachen. Ja? Warum stellen Sie nicht Ihren Schülerinnen die Frage, Du kommst mit dem Flugzeug in, von mir aus, Oslo an. Dort spricht, kann man sich auf Englisch möglicherweise gut verständigen. Schreib 5 Fragen auf, die du auf Englisch können möchtest, damit du dort in Helsinki am Flughafen weiterkommst. Mhm. Ja? Es muss mir halt dann wurscht sein, wenn sie wissen will, wo der H&M ist in Helsinki. Ja? Egal, aber sie fragt, oder er, die Fragen, wo sie glaubt, das muss ich in Helsinki wissen. Und ich bin überzeugt davon, dann kriegst du alle Fragewörter serviert, die du dann gut, dann hast du gleichzeitig auch den Stoff sozusagen. Mhm. Ja?
Aber du hast es eh vorher auch schon gesagt, es ist die Ängstlichkeit.
Es ist die Ängstlichkeit und auch die Idee haben sie nicht so. Ja? Die offene Aufgabe ist nach wie vor eine derartige Herausforderung offenbar für die LehrerInnen, dass sie sich da nicht drüber trauen.
Ich meine, ich bin kein Bildungswissenschaftler, aber der Punkt, das ist ja wirklich schlüssig und klar, durch selber tun lerne ich natürlich.
Ja, was sagt die Montessori, du kennst sie.
Ja, aber das durch selber tun ist, also aber das wissen wir ja alle. Wenn ich selber was aufschreibe, dann ist es anders, wie wenn ich es nur höre. Also durch das selber tun, dass ich involviert werde und letztendlich schon diese Relevanz des Lernens fürs Leben.
Ja, aber das habe ich dann. Natürlich. Und ich sage jetzt gleich das, was mir Lehrerinnen manche dann entgegenwerfen, weil die sagen dann, dann kommst du mit dem Stoff. Dann kommt, das kann ich mir nicht leisten. Ja, dann werde ich mit dem Stoff nicht fertig. Mhm. Und da habe ich natürlich auch die Wissenschaft, die gibt es nicht, aber da habe ich auch didaktische WissenschaftlerInnen an meiner Seite, sehr viele, die sagen, die sozusagen, nehmen wir jetzt ein Kreuz her, die vertikale Ebene ist die Ebene des Fachwissens. Mhm. Da sollen sie am Ende, egal welches Fach, ganz viel können. Ja, und es ist meine Aufgabe, dass die am Ende zum Beispiel über die Kontinente oder über die Algebra oder egal, ganz viel wissen am Ende. Weil ich rede nicht das Wort einem weniger qualitativen Unterricht, wo sie am Schluss weniger können. Das haben wir eh jetzt. Bei uns können sie jetzt eh viel zu wenig nach der 8. Schulstufe, nach der 12. Also das ist die vertikale Ebene. Sie sollen möglichst viel können.
Moment. Also das, weil du sagst, sie können eh zu wenig, worauf spielst du da an?
Ja,
weil diese,
die alle diese
Ranks,
sich auf.
Rankings und PISA und so weiter, es nicht zeigt, dass
zum
wir
Beispiel,
vorne dran sind.
Da steigen wir nicht so gut aus, obwohl wir das teuerste Schulsystem
haben. Ja, aber das ist ja die Katastrophe.
Also, genau. Also, drum sage ich, warte, jetzt muss ich noch fertig das sagen, weil das ist ja nur eine Ebene.
Du warst nur bei der Vertikalen.
Und das ist ja jetzt das, was zu wenig Horizontal eingesehen wird. Habe ich vertikal gesagt? Entschuldigung. Die Horizontale. Also eine
ich habe vertikal Ebene. Gesagt, aber ja.
Es ist eine Ebene. Mhm. Das ist das, was sie können sollen. Am Schluss das Fachwissen, wo es die Algorithmen gibt. So gehört das, so macht man das, so ist das. Und da kann ich nicht als Schülerin sagen, das glaube ich nicht so ganz. Sondern das ist so. Aber das kann ich eben nur lernen. Und jetzt kann ich eben mich auf einige oder viele oder auf die Wissenschaft im Bereich Bildung beziehen. Das kann ich nur dann wirklich können am Schluss, können, anwenden, verstehen, wenn das Ganze unterfüttert wird oder gekreuzt wird mit der Ebene meines Lernprozesses. Was macht das mit mir? Der Lehrer spielt mir einen 10-minütigen Film vor, dann braucht es mindestens einen 10-minütigen Reflexionsprozess. Was habe ich da gesehen? Welche Zeile oder welche Szene oder was nehme ich da für mich heraus, worüber denke ich jetzt nach, worüber ich vorher nicht nachgedacht habe. Es braucht die persönliche Auseinandersetzung, die ganz persönliche. Da kann ich auch keine Fehler machen. Da kann ich auch sagen, ich kann überhaupt nichts anfangen mit Wüste, weil das verstehe ich einfach nicht. Darf ich auch sagen, ja? Aber es braucht die individuelle Auseinandersetzung. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht längst in die Tat umgesetzt wird. Ja, da braucht es andere Aufgaben. Ne? Da reicht mein Vortrag nicht. Mhm. Und wenn er noch so beseelt ist, ich muss eben zum Beispiel mir die Zeit nehmen. Auch wenn dann, ich komme mit dem Stoff nicht zusammen. Ja, okay, so kommst du. Es ist die Frage, wer muss mit dem Stoff am Ende, wer muss am Ende das können? Ja? Und wann es können soll am Ende, dann braucht es diese anderen Aufträge und der Vater zuckt drüber. Sonst kann es halt nicht. Sonst habe ich meinen Stoff durchgemacht. Der Ursruf sagt immer, wem gehört der Stoff? Gehört der mir als Lehrerin? Dann muss ich ihn alles vortragen.
Eine Entschuldigung, die man da aber oft hört, oder vielleicht ist es auch eine Beobachtung, dass sich ja nicht wesentlich viel von der Stundentafel und dem System geändert hat, aber dass man immer mehr hineinstopft. Und die Zeit verändert sich, die Welt verändert sich und die Erwartungen, was wir da in der Schule lernen fürs Leben, die werden immer größer. Also hat sich ja die Welt verändert. Und da stelle ich schon die Frage, die Fächer sind mehr oder weniger in den letzten Jahrzehnten gleich geblieben. Ja. Aber die Welt darum herum hat sich ganz gewaltig verändert. Okay, vielleicht sind die Fächer, können ja so bleiben, wenn sich die Methoden ändern und dass man die Welt anders wahrnimmt und auch die Kompetenz. Aber ich glaube schon, dass wir dass der gesellschaftliche Konsens oder sagen wir so, auch vielleicht einmal überhaupt der Diskurs fehlt, was lernen wir eigentlich und wozu? Also diese Aufarbeitung, worauf bereitet Schule vor? Ja. Was sind diese Kompetenzen? Jeder hat eine Erfahrung damit. Mit jedem, wenn du sprichst, der hat natürlich eigene Schulerfahrung, aber ich vermisse den gesellschaftlichen Konsens, dass wir genau auch dann aber Klarheit haben, dass das, was wir in der Schule lernen, tatsächlich uns fürs Leben vorbereitet oder etwas bringt.
Ich muss da jetzt diesem Argument von dir, da muss ich auf einen großen Irrtum hinweisen, ja, weil natürlich sehr wohl von staatlichen Institutionen her, da manches geändert wurde, ja, eben, das weiß man ja, dass man nicht noch was und noch was und noch was hineinstopfen kann. Deshalb hat man in den neuen Lehrplänen die inhaltlichen Vorgaben sehr stark reduziert und hat die Kompetenzen, die man in diesem Fach lernen soll, ja, ob das jetzt da große Blick über die Welt ist oder operatives Denken in der Mathematik oder Beweisführung, Argumentieren. Egal, das sind alles wertvolle Kompetenzen, die sicher fürs Leben dienlich sind. Mhm. Ja? Kompetenzen sind fürs Leben nützlich. Und der Lernstoff müsste eigentlich begriffen werden als Vehikel. Vehikel, mit dem man diese notwendigen Kompetenzen erlernen kann. Also nicht die Textsorte muss im Vordergrund stehen und welche Wörter ich da verwenden darf und welche Phrasen ich hineinbringen muss, sondern wie argumentiere ich auf seriöse Art? Wie sehr muss ich lernen, andere Meinung hereinzunehmen, wie sehr muss ich lernen zu begründen, was ich meine. Ja, das steht im Vordergrund. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich einen Leserbrief, ich rede jetzt in Deutsch von diesen Textsorten, dann kann ich ein Essay schreiben, dann kann ich einen Kommentar schreiben. Aber die Kompetenz ist, wie drücke ich mich so aus, dass andere verstehen, was ich gemeint habe. Und also das Argumentieren, ich will mich nicht wiederholen. Aber und das ist der Irrtum. Die Lehrer sagen immer, Novus und Novus und Novus.
Ja, ja.
Das stimmt
das
nicht.
Das hört man als Argument.
Ja.
Okay, das stimmt nicht, sagst du. Und, aber dann ist es noch nicht überall scheinbar umgesetzt.
Nein.
Oder bei den Lehrern vielleicht noch nicht letztlich angekommen.
Ja, weil
in letzter Konsequenz.
Weil noch zu wenig verstanden wird, was Kompetenzenvermittlung bedeutet, was Unterrichtsprinzipien bedeuten. Ja? Mhm. Und wenn ich so, ich habe zuerst so ein Beispiel gesagt, oder du hast das mit Helsinki hereingebracht. Ja, stell dir vor, was der da für Kompetenzen entwickelt. Er entwickelt die Selbstkompetenz. Was interessiert mich? Wie wenig kommt das vor in der Schule? Was interessiert dich denn, dich als Benedikt, ja? Oder dich als Mario an Helsinki? Also da haben wir mal Selbstkompetenzerfahrung, Sozialkompetenz, red dich mit anderen zusammen. Du erweiterst deinen eigenen Horizont, weil du ernst nimmst, was zusätzlich zu deiner Meinung, zu deinem Interesse auch andere meinen. Ja, du erweiterst dich auch über die anderen, die hier mitarbeiten. Du hast die Kompetenz der Auswahl. Du hast die Kompetenz des selbstständig etwas Erarbeitens, die Quellensuche, den Austausch mit anderen. Also das ist ja unglaublich, was man lernt mit so einer Aufgabe, wo dann Lehrer womöglich sagen, das ist nicht wissenschaftlich genug. Ich muss Ihnen das erklären. Oder wir lesen den Artikel im Buch.
Also über die Jahrzehnte haben sich die, es hat ja manchmal länger gedauert bei manchen Fächern oder manchen Schulsystemen, dann ja viel, noch viel mehr. Aber es gibt ja diese Gremienarbeit und die Änderung der Lehrpläne und die Formulierung der Kompetenzen und so weiter. Wie du das ausgeführt hast, ist mir in Erinnerung gekommen, dass unsere, also meine LehrerInnen oft gesagt hat, naja, das ist ja im Lehrplan. Wir müssen das und das machen. Also das Argument, was, warum wir das jetzt lernen fürs Leben in der Schule, weil es ja so sein muss und so sein soll und im Lehrplan steht. Da dachte ich dann ein paar Schritte weiter, und dieser Lehrplan, auf den sich die Lehrkräfte da bezogen haben, war für uns als SchülerInnen das immer Buch. So ein Ungetüm, ja. Dass wir ein Geheimbuch der Lehrkräfte, ja. Das wir ja nicht kannten. Sie haben zwar immer gesagt, das steht drinnen, was man tun muss. Also auch für uns Schüler war damals der Lehrplan schon immer dieses Totschlagargument, der Lehrplan. Also egal, ob man es Lehrplan oder Kompetenzen und so weiter. Ich weiß es nicht, wie es jetzt heute ist, aber aus meiner Schulerfahrung ist das ganz, ganz präsent.
Ja.
Das steht ja im Lehrplan. Aber keiner, also ich meine jetzt die Schüler, keiner weiß, was da eigentlich drinnen steht.
Das ist das Heilige Buch.
Das Heilige Buch. Aber wie du ausgeführt hast, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich müsste es ja den Lehrplan oder diese Kompetenzen und die Formulierungen ja auch für mich als Schülerin oder Schüler geben. Das müsste mir eigentlich die Lehrkraft servieren, damit ich, und das hilft ja dann eigentlich schon, auf dem Weg zum Kompetenzen und zu dem Lernen.
Sicher. Also ich habe eben, wie gesagt, viel in die Schule gegangen, bis zu meiner Pensionierung und darüber hinaus. Habe zum Beispiel ein Semester lang mich mit griechischer Mythologie beschäftigt, mit 13-Jährigen, und habe im September am Anfang einen ganz genauen Plan vorgelegt, auch die Schülerinnen unterschreiben lassen, ja, und habe geschrieben, in diesem Semester wirst du folgende Kompetenzen lernen. Ja? Du wirst dich selbstständig mit einem Thema deiner Wahl auseinandersetzen können. Du wirst lernen zu recherchieren, verschiedene Quellen zu benutzen und das auf seriöse Weise. Du wirst lernen, ein echt gutes Referat zu halten, wo alle gerne zuhören und wo du lernst, worauf man da achten muss. So. Dann haben die das gewusst und das haben wir dann aufgedröselt, auch in die Arbeiten, die da zu liefern sind. Und das war dann gut so. Und das Wort Lehrplan habe ich mir zunutze gemacht, weil Eltern sind immer wieder gekommen, weißt du, bei 13-Jährigen und haben gesagt, ja, Frau Kostmeier, unser Kind geht in die Parallelklasse bei einer anderen Lehrerin, die Schwester, ja, und die tut da ganz anders. Und jetzt frage ich sie, tun Sie wohl genug Grammatik, tun Sie wohl genug Rechtschreibung? Und ich habe dann immer gesagt, ich darf Sie beruhigen, Frau See Oberndorfer, wir sind lehrplankonform.
Steht alles im Lehrplan.
Super. Ja, das war, da waren sie dann voll zufrieden. Ich habe gesagt, verlassen Sie sich, wir sind lehrplankonform. Wir waren ja auch lehrplankonform. Ja? Und meine Art des Umgangs mit Grammatik und Rechtschreibung habe ich natürlich erfüllt. Ja? Aber halt anders, nicht so sichtbar und nicht so beängstigend. Sondern bei mir hat halt jedes Kind eine Seite gehabt einmal, die hat als Überschrift gehabt, meine Lieblingsfehler. Und da musste sie dann halt immer drei ihrer Lieblingsfehler bei einer Schularbeit heraussuchen, eintragen und dazu schreiben, warum habe ich den gemacht und was kann ich mir jetzt merken, dass ich den nie wieder mache. Ja, da habe ich mir halt, das habe ich mir alles so ausgedacht, weil ich halt auch Kreative vielleicht bin, aber trotzdem müsste das alles viel mehr zum Handwerkszeug von Lehrerinnen und Lehrern dazugehören und nicht nur die kognitive Ausbildung im Fach. Weil die ist natürlich schon wichtig. Die ist natürlich schon wichtig, weil wie das leider in der neuen Mittelschule oft so ist, dass man ein Fach unterrichten muss, das man gar nicht selber gelernt hat. Und die sind dann einfach im Buch zwei Kapitel mit dem selben Lesen voraus. Da kann didaktisch nicht viel passieren, weil er ja das Hintergrundwissen nicht hat. Ja, aber jetzt habe ich mich da schon wieder in Rage geredet, weil mir das wirklich sehr wichtig ist.
Aber es ist ja auch Praxis.
Das ist Praxis und auch natürlich auch die Theorie, wie Lernen geht. Und es geht halt nicht, wenn ich dir jetzt stundenlang was erzähle. Es geht nur, wenn du auch zu Wort kommst.
Ja, und vor allem die Aufnahmekapazität nimmt ja auch immer mehr ab, wie man so sagt. Also die Aufmerksamkeit, ich kann ja auch nicht 5 oder 6 Stunden am Tag in der Schule sitzen und Deckel auf des Gehirns und dann wird mir das infiltriert. Ja.
Nürnberger Trichter.
Ja.
Nein, da gibt es ja so ein interessantes, also erstens einmal, das Erste, was ich sagen möchte, wenn auch der Staat gewillt ist, das zu fördern, eine andere Art von Unterricht, die tatsächlich die Kompetenzen fördert, damit das Kind oder der junge Mensch für das Leben lernt, ja, dann führt sich der gefächerte Unterricht ad absurdum.
Okay.
Und es gibt schon viele Schulen, die da, ich kenne auch ein paar, die da tatsächlich das aufgebrochen haben. Weil stell dir vor, Benedikt, du hast jetzt lauter Lehrer, die tollen Unterricht machen und dich einbeziehen. Ja? Jetzt gehst du in der ersten Stunde hinein und hast ein Rilke-Gedicht. Und dann dauert es eine Zeit lang. Und irgendwann, nach 20 Minuten, bist du dabei und begeisterst dich und denkst dir, ja, und jetzt schreibe ich auf, was mir da wichtig ist. Brrr, es läutet. Du fährst deinen Computer wieder hinunter. Dann fährst du ihn vielleicht noch, wenn du ein guter Mensch bist, ein zweites Mal hoch für Geografie, für die Sorgen Afrikas. Bist auch wieder nach 30 Minuten so richtig hochgefahren mit deinem Computer und wenn du dann wirklich oben bist und nachdenken willst, kommt wieder der Interruptus, weil es wieder läutet. Und spätestens nach der dritten Stunde fährst du deinen Computer nicht mehr hoch.
Also Computer meinst du auch den Kopf, ja.
Den Computer hier.
ja, habe ich schon verstanden.
Nicht den, sondern den Computer hier.
Beides, ja.
Dann bist du einfach nicht mehr dabei.
Ja. Aber okay, das ist eine große Diskussion und eine große Fragestellung. Ja. Aber das wirklich, wenn du sagst, es führt ad absurdum, da braucht es natürlich einen mutigen Plan und eine mutige Bildungsreform. Und so wie ich Österreich kenne, wird es nie und nimmer passieren, weil da sind ja viele andere Fragen damit verbunden.
Ja, es fängt bei Schulleiterinnen an. Ne? Ich kenne welche, die sind so mutig. Und jetzt stell dir vor, wenn du die Kompetenz des Argumentierens, der Quellenrecherche, des Referierens in einer guten Weise mit Feedback-Einholung und wenn du das lernen willst in einem Semester, dann kannst du locker mehrere Fächer zusammennehmen, weil es ja um diese Kompetenzen geht.
Aber zur einleitenden Grundfrage abschließend.
Ja.
Also wenn wir fragen, habe ich wirklich genügend fürs Leben gelernt in der Schule, dann sehe ich jetzt so aus unserem Gespräch schon das Resümee und ich nehme das mit. Eigentlich ist es ganz wesentlich, in der Schule die Frage zu stellen, und wo ist die Relevanz für das Leben?
Genau.
Also dieses fürs Leben lernen, wo leben, lernen wir leben und fürs Leben lernen wir. Also der Schule, dem Schulsystem, dem Unterricht, der Methodenvielfalt, allem, was da sich an Anforderungen stellen, bräuchte immer wieder auch die Frage, ist es relevant fürs Leben?
Und da kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Das ist der Weg, meiner Meinung nach der einzige Weg. Es wäre schon zum Teil anerkannt, wie man sieht in der Vorgabe, wie Matura-Fragen zu stellen sind. Die weisen ja darauf hin, wie von Anfang an unterrichtet werden sollte. Also es gibt viele Hinweise, dass das gewünscht ist. Aber es ist noch nicht durchgedrungen in den alltäglichen Unterricht der allgemeinen Lehrerschaft. Ich meine, reformpädagogische Schulen wissen das schon 100 Jahre. Es ist kein neues Wissen. Es ist eine 100 Jahre alte Geschichte. Aber unser Schulsystem kommt halt einfach vom Kasernenhof, von der Maria Maria Therese hat ja die allgemeine Schulpflicht eingeführt, weil die Preußen ja immer gewonnen haben und ihr gesagt wurde, die lernen viel mehr. Und dann hat sie halt die allgemeine Schulpflicht eingeführt, damit, wer schafft an, ja, damit die jungen Leute besser eigentlich kriegsfähig sind.
Mhm. Ja? Die Zeiten haben sich gewaltig geändert.
Ja, Gott sei Dank.
Und wir haben einen neuen Blick und wir werden noch viele andere Blicke auf das Thema Leben, Lernen werfen. Elsbeth, ich danke dir.
Ich danke dir, lieber Benedikt.